ARD.
Konventionell versus Bio. Das sind so zwei Fronten, die so aufgemalt werden, auch wenn man das Wort hört. Und da möchte ich ganz klar sagen, also ich habe jetzt hier keine Lust auf so einen Klassenkampf.
63 Hektar. Von Wochenmarkt bis Scheunentor.
Der Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen.
Mit Andreas Kuhlage
und Maja Mokwitz.
Ja, herzlich willkommen zu unserer allerersten Folge. Ich bin ein bisschen aufgeregt, Maja.
Ich auch, Andreas.
Das wird spannend. Willkommen hier bei diesem neuen Podcast, den es übrigens natürlich auch in der ARD Audiothek zu hören gibt. 63 Hektar, einfach mal suchen und dann findet den jeder. Wer sind wir denn eigentlich, Maja? Stell dich doch mal ein bisschen vor.
Genau. Ich bin Maja Mokwitz. Ich spreche mich jetzt hier mit den ganzen Namen an. Du musst mir gleich unbedingt mal verraten, ob ich jetzt eigentlich zu dir Kuhlage sagen soll oder darf oder lieber Andreas. Das würde ich jetzt an dieser Stelle gerne mal schon jetzt wissen.
Ja, das erkläre ich gerne für dich.
Ach so.
Gleich. Ich dachte, ich lasse dir den Vortritt mit der Vorstellung.
Okay, genau. Also mein Name ist Maja Mokwitz. Ich komme von einem konventionellen Ackerbaubetrieb in Niedersachsen in der Nähe von Hannover. Habe selber Landwirtschaft studiert und komme vom Dorf, von einem 300-Seelen-Dorf. Und habe mich nach meinem Studium dafür entschieden, nochmal auf eine Agrarweltreise zu gehen. Das heißt, ich habe mir weltweit Betriebe angeschaut und auf den Betrieben gelebt und gearbeitet. Unter anderem in Thailand, in Indien, auf den Philippinen. Habe aber auch während meiner Studienzeit viel auf Betrieben gearbeitet. Und jetzt ist es kurz davor, dass ich nach Hause komme und in die praktische Landwirtschaft wieder gehe. Aber noch machen meine Eltern das. Von daher darf ich jetzt hier die Zeit nutzen, um zum Beispiel in diesem Podcast zu sein. Und habe mich selbstständig gemacht im Agrarbereich.
Ja, also du bist eine absolute Fachkraft im besten Sinne. Das muss man sagen. Ich habe dich auf deinem Hof auch schon gesehen. Also das ist ein richtig, richtig, richtig gut gehender, großer landwirtschaftlicher Betrieb.
Mit sehr allem, idyllischen Fachwerkhof, ja.
Ja, sieht traumhaft schön aus und man vergisst dann wahrscheinlich sehr schnell, dass eine Menge Arbeit dahinter steckt.
Das stimmt.
Aber darüber werden wir später reden, um deine erste Frage zu beantworten. Du wirst gefälligst Kuhlage zu mir sagen, so wie alle anderen auch.
Aber du sagst immer Andreas. Also wenn wir jetzt zum Beispiel schreiben, dann sagst du immer, liebe Grüße Andreas. Ich sage immer, moin Kuhlage.
Bist du sicher? Weil eigentlich sage ich immer Kuhlage.
Ja, ich trage diese Frage schon ganz lange mit mir rum und jetzt freue ich mich, dass das jetzt alle mal gehört haben. Also ich sage jetzt Kuhlage.
Ja.
Okay.
Also ehrlich gesagt, seit ich beim Radio arbeite und viel länger noch, kennen mich die Leute nur unter Kuhlage. Ich kenne mich selber fast nur noch unter Kuhlage. Und für mich ist so die Kombination, Mensch, Kuhlage, könntest du mal bitte das? Ist für mich so ganz normal wie ja, Mensch, Maja, kannst du mal ganz kurz mal hinten den Stall ausfegen? So. Also es ist für mich, Kuhlage ist für mich wie ein Vorname.
Okay.
Also eigentlich gibt es nicht viel zu erzählen. Ich mache seit über 30 Jahren Radio, quasi von der Schulbank weg, direkt über ein Praktikum dann zum NDR gekommen und seitdem auch nicht mehr weggegangen. Klammer auf, sie sind mich nicht mehr losgeworden, Klammer zu. Und mache Radio sehr gerne mit großer Leidenschaft, zwischendurch ein bisschen Fernsehen und was bringt mich zum Thema Landwirtschaft? Ehrlich gesagt nicht viel. Mhm. Ich habe als Kind viel Zeit auf dem Bauernhof meiner Oma verbracht. Die hatte noch so einen landwirtschaftlichen Betrieb. Einen kleinen allerdings, aber da habe ich tatsächlich so den Umgang mit Hühnern und Schafen und Kühen auch so mal kennengelernt. Auf eine sehr romantische, kindliche, naive Art und Weise. Später habe ich dann, ich sag mal so, den Kontakt zur Landwirtschaft verloren und betrachte das Ganze jetzt aus der Sicht des Konsumenten und frag mich dann Fragen, die sich jeder fragt, die wir in diesem Podcast sicherlich alle beantworten werden, so gut es eben geht. Warum heißt Hafermilch Haferdrink und nicht Milch? Warum sind Bioprodukte so viel teurer? Warum ist Fleisch so billig? Und wo kommt das ganze Zeug eigentlich her und wie wird es hergestellt? Das sind alles so Sachen, die mich persönlich interessieren, die mich beim täglichen Einkauf beschäftigen. Und um das und vieles mehr wird es in diesem Podcast gehen. Aber es geht auch ein bisschen um die Seite der Landwirtschaft, um deine Perspektive, ne?
Ja, genau. Vielleicht können wir nochmal erklären, warum wir 63 Hektar heißen.
Warum heißen wir 63 Hektar? Gute Frage.
63 steht für dich, weil du bist ja 63 Jahre.
Natürlich, das ist eine glatte Lüge. Ich bin 48.
Da musst du jetzt bestimmt jede Folge wieder dagegen wettern, weil jetzt jeder denkt, du bist 63 und Hektar kommt wegen mir. Ja. Das ist mein Part, das ist nämlich eine Maßeinheit in der Landwirtschaft und beschreibt eine Feldgröße.
Ich bin der alte Sack und du bist die vom Hof.
Ja.
Aber in Wahrheit ist 63 Hektar ja was ganz anderes, ne?
Die durchschnittliche Betriebsgröße in Deutschland, wenn man die Flächen durch die bestehenden Betriebe aktuell teilt, dann kommt da genau 63 Hektar bei raus.
Ja. Bei dir zu Hause ist ein bisschen größer, ne?
Ein bisschen, aber wir haben uns auch zusammengeschlossen und das war auch schon ganz lange mit anderen Familienbetrieben und sind deswegen ein Zusammenschluss und deswegen gemeinsam groß.
Ja. Was wollen wir mit diesem Podcast? Wir wollen, ja, ich sag mal so, Missverständnisse mal aufklären. Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass zwischen denjenigen, die die landwirtschaftlichen Produkte kaufen, so wie ich, und denjenigen, die sie herstellen, eine große Kluft herrscht. Keiner weiß so richtig, warum derjenige Dinge tut, wie er sie tut. Die Landwirte schimpfen manchmal auf die Konsumenten, die Konsumenten schimpfen auf die Landwirte. Und irgendwie wollen wir da so ein bisschen vermitteln, wir wollen aufklären. Ich würde gerne wissen, warum sich Dinge so verhalten, wie sie sich verhalten. Und ehrlich gesagt bin ich an manchen Stellen auch, glaube ich, ziemlich dumm, wie viele Konsumenten. Ich habe zum Beispiel keine Ahnung, wie aus so einem klitzekleinen Korn, was irgendwann in die Erde schmeißt, mein Haferdrink wird. Das kannst du mir vielleicht auch mal erklären bei der Gelegenheit. Solche Sachen, das würde ich mir von diesem Podcast wünschen. Und du?
Sehr gerne. Und ich möchte auch Spaß haben. Also ich möchte nicht nur hier verteidigen und die ganze Zeit dir die Welt erklären und irgendwo mich und meine Landwirtschaft und meine Themen verteidigen, sondern ich möchte das auf Augenhöhe machen und auch mit hier und da ein bisschen Witz und Spaß und das locker angehen. Aber trotzdem möchte ich Wissen vermitteln.
Und Witze tiefer auf in die meine Themen. Kosten machen.
Und Witze auf deine Kosten machen, ganz richtig.
Lass uns loslegen.
Genau, vielleicht nochmal ganz kurz vorweg. Weiß nicht, ob man das hört, nur wenn man mich kennt oder ob ihr das jetzt auch gerade hört. Ich habe eine leicht nasale Stimme, was daran liegt, dass ich auch gerade vom Hof komme und in die Stadt gefahren bin und gerade aktuell draußen ganz viel blüht und ich bin Heuschnupfenkind.
Ach was, ich dachte immer, die Kinder vom Land, die
sind
immer
dagegen. Ja, die haben das nicht, ne? Die haben das nicht. Ja doch, ich wurde bestraft und habe das und ich warte jetzt irgendwie darauf, dass die Medizin wirkt, aber hatte gerade nochmal 10 Nieser hinter mir, deswegen höre ich mich jetzt so an, wie ich mich anhöre.
Ich finde, du klingst ganz toll.
Sehr schön. Okay. Ich habe die erste Rubrik mal mitgebracht. Unser Podcast besteht ja aus 3 Rubriken. Vielleicht können wir das auch nochmal erklären. Die allererste Rubrik, da werde ich immer in jeder Folge dir einen Fachbegriff aus der Landwirtschaft mitbringen. Und ich hoffe natürlich, dass du ein bisschen schmunzeln musst und mir den dann erklären kannst. Wollen wir damit beginnen oder soll ich noch die anderen?
Ich ahne schon, wohin das führt. A, es werden Witze auf meine Kosten gemacht. B, ich werde bloßgestellt wegen meiner Unwissenheit über die Landwirtschaft. Und C, was hast du noch für eine Gemeinheit für mich vorbereitet?
Nee, das wird nicht gemein. Ich glaube, es macht einfach nur Spaß, deinen Überlegungen zu folgen. Ich kann mir vorstellen, dass das viele vielleicht auch nicht wissen.
Okay.
Sind jetzt aber auch keine schwierigen Fachbegriffe. Dann gibt es eine zweite Rubrik. Das ist sozusagen unser Deep Dive. Das ist unser Hauptthema. In der jetzigen Folge wird es über Bio versus konventionell gehen. Und dann zu guter Letzt möchten wir abschließen mit unserer Achwas-Rubrik. Das heißt, ich werde dir eine Neuheit bzw. etwas aus der Landwirtschaft erzählen, wovon ich ausgehe, dass du es noch nicht gehört hast. Es muss jetzt nicht gestern passiert sein in der Landwirtschaft, sondern kann es schon länger geben, aber manches wird ja in den Medien nicht so laut erzählt. Und deswegen freue ich mich vielleicht, dir ein Achwas entlocken zu können.
Also, dann lass uns loslegen.
Bitte.
Ich als ahnungsloser Stadtmensch und du als Expertin vom Land. So jetzt startet dieser Podcast. Und hier kommt die erste Rubrik. Maja, bitte.
Genau, pass auf. Was ist Abschmieren? Du wolltest gerade einen Kaffeeschluck nehmen.
Abschmieren. Abschmieren ist, wenn man, ja, wenn,
in der Landwirtschaft.
In der Landwirtschaft. Aha. Normalerweise Abschmieren, ja, man auf der Skipiste schmiert man ab. So, oder wenn man mit dem Fahrrad mal abschmiert oder so, dann legt man sich auf die Nase.
Ich kenn's noch woanders her. Ich kenn's daher, wenn jemand zu viel Bier trinkt und damit abschmiert.
Ach so.
Kennst du das nicht?
Nee.
Okay, aber das meine ich jetzt auch nicht so. Ich meine es jetzt, Abschmieren in der Landwirtschaft ist ein Begriff, den man nutzt.
Abschmieren. Ich werfe jetzt mal eine ganz gewagte These in den Raum.
Ja, mach mal.
Ich weiß von meiner Mutter, dass man damals Kühe gemolken hat und man musste das Euter der Kuh ab und zu einfetten, schmieren.
Mhm.
Hat es was damit zu tun, dass man beim Melken, wenn man die Kuh melkt, dass dass das Euter gepflegt werden will? Also, und dass man deswegen vielleicht eine Creme benutzt, um die Kuh zu pflegen. Kuhhaut braucht Pflege.
Nee, es kommt nicht daher. Es ist ein Begriff aus der Werkstatt. Und hat er mit Landtechnik zu tun? Das wäre jetzt schon mal ein kleiner Hinweis.
Abschmieren, naja, das könnte alles sein. Man könnte irgendwie eine Achse schmieren, man könnte irgendwie einen Trecker schmieren.
Ja, ganz genau. Also es ist eine Landtechnik bei so schweren Maschinen, die haben ja auch viele Gelenke und damit es auch immer so schön geschmeidig an den Gelenken bleibt, gibt es eine sogenannte Fettpresse, mit der man diese Gelenkteile abschmiert.
Es gibt eine
An einem Schmiernippel, um das hier auch nochmal reinzuwerfen.
Bitte?
An einem Schmiernippel, um das hier auch nochmal reinzuwerfen.
Also bei Schmiernippel wäre ich mir bei der Theorie mit dem Kuhäuter wirklich sicher gewesen. Aber also du führst dann ja wirklich in die Irre mit diesem Begriff, ne? Schmiernippel.
Schmiernippel hast du jetzt gelernt und abschmieren und Fettpresse. Jetzt habe ich mir schon ziemlich viele Begriffe weggenommen, auch für die nächsten Folgen, aber ich habe noch einige.
Toll. Jetzt geht's mal rein ins Thema. Es geht um Biolandwirtschaft versus konventionelle Landwirtschaft. Und das hat im Prinzip schon so einen kleinen Widerspruch oder so einen Brennpunkt in sich, ne? Versus. Also geht das gegeneinander? Kann das nicht miteinander funktionieren? Muss das nebeneinander herlaufen? Das ist so eines der Themen, die uns in diesem Zusammenhang interessieren. Vielleicht klären wir mal ganz kurz, was bedeutet überhaupt Biolandwirtschaft und was bedeutet im Gegenzug konventionelle Landwirtschaft?
Genau, vielleicht können wir einmal noch auf den Titel schauen, Bio versus konventionell. Da hast du schon ganz recht, das ist dieses Zwischenwort gegen. Das sind so zwei Fronten, die so aufgemalt werden, auch wenn man das Wort hört. Und da möchte ich heute ganz klar sagen, also ich habe jetzt hier keine Lust auf so einen Klassenkampf, dass ich die ganze Zeit, man hat es ja schon in meiner Vorstellung gehört, ich komme ja aus der konventionellen Landwirtschaft, von daher werde ich sicherlich nicht neutral reden können. Ich werde es aber versuchen, immer beide Seiten ganz fair zu berücksichtigen. Ich kann aber sagen, dass sich Bio und konventionell immer mehr angleichen und dass beide Landwirtschaftsformen positiven Part haben und einen negativen Part. Und darauf können wir heute auf jeden Fall mal genauer schauen.
Was ich spannend finde, ist, dass du ja sagst, du kommst aus einem konventionellen Betrieb und du sagst das auch, wenn ich dich so dabei beobachte, mit einem gewissen Stolz. So, wenn ich an konventionelle Landwirtschaft denke, dann ist das für mich, also vom Gefühl her, das ist das Schmuddelkind. Konventionelle Landwirtschaft, von denen wollen wir lieber nichts kaufen. Wir gehen lieber zu den Guten, die grüne Verpackung haben und wo noch so ein paar Federn an den Eiern kleben. Das sind die Guten, so die machen die Welt besser. Die von der konventionellen Landwirtschaft, die rocken hier alles runter.
So. Ja, dann ist doch vielleicht
spürst du das auch so ein bisschen?
Ich spüre das, wenn ich mit dir rede, ja. Nein, Spaß. Nein, Spaß. Ich kenne das und dass die konventionelle Landwirtschaft immer als die bösere Landwirtschaft dargestellt wird. Aber ich komme gerne aus der konventionellen Landwirtschaft. Ich sage auch immer, dass ich konventionell erzogen wurde. Wer weiß, wie ich den Hof mal verändern werde, wenn ich ihn übernehmen werde. Bin ja auch eine von der neuen Generation und mir sind Themen wichtiger vielleicht, als das meinen Eltern damals war. Die hatten andere Probleme. Von daher, mal schauen, was ich dann aus dem Hof mache. Aber ich bin selbstbewusst und komme gerne aus der konventionellen Landwirtschaft.
Ja, ich finde das super, weil darum geht's ja, dass man genau diese Vorurteile vielleicht mal aufklärt und mal ja diese Schubladen, in die man Sachen gleich ablegt, auch mal aufmacht und mal vernünftig aufräumt.
Genau.
Also, aber erklär mal ganz kurz, was sind die wesentlichen Unterschiede zwischen konventioneller Landwirtschaft und Biolandwirtschaft?
Ja, ich wusste, dass du auf die Unterschiede blicken möchtest. Ich wollte aber erstmal auf die Gemeinsamkeiten schauen.
Und ich wusste, dass du nicht das tust, was ich dir vorschlage. So wird das spannend mit uns.
Dahin kommen wir aber auch noch. Also erst einmal die Gemeinsamkeiten. Die sind nämlich zum Beispiel, dass in beiden Landwirtschaftsformen wirst du Familienbetriebe finden. Also ich komme von einem Familienbetrieb, bin aber konventionell. Man denkt ja immer direkt konventionell ist Tierfabrik, Industrie, irgendwie entfremdet. Aber nein, es gibt auch Familienbetriebe im konventionellen Bereich, genauso aber auch auf dem Biohof. Dann beide Landwirtschaftsformen haben als oberstes Ziel, hochwertige Lebensmittel zu produzieren. Konventionell und Bio. Und beide sind stark vom Wetter abhängig, vom Klima abhängig, von dem Niederschlag abhängig, von der Natur abhängig. Also da kommen beide nicht drum herum. Das heißt, auch in der Biolandwirtschaft wird mal ein Tier krank. Auch in der Biolandwirtschaft hat der Weizen vielleicht irgendeinen Pilzbefall oder ein Insekt, was das Weizen anfrisst. Und von daher haben diese beiden Landwirtschaftsformen viele Gemeinsamkeiten. Außerdem findest du in beiden Landwirtschaftsformen auch große Tierbestände. Man denkt ja irgendwie immer Bio, kleine Höfe, konventionell große Höfe.
Ist es nicht so?
Nee, das ist nicht so.
Tatsächlich denke ich immer so, das ist wie auf der Verpackung draufgedruckt, dass der Bauer, der den Namen von jeder seiner Kuh kennt und morgens erstmal so zum Morgengrauen über die Wiesen streicht und mit der linken Hand über den Hafer und jedes einzelne Korn fühlt, weil er nur so ein kleines Feld hat und so. Das ist nicht so, ne?
Nee, das ist leider nicht so. Also du wirst auch im Bio-Bereich einen Stall finden mit über 1000 Tieren.
Wirklich?
Mhm.
Krass.
Mhm. Aber da möchte ich an dieser Stelle auch jetzt schon sagen, dass nicht großer Betrieb heißt gleich schlechte Haltungsbedingungen. Ich zum Beispiel kann von einem Erntejob erzählen, da war ich eigentlich Getreideabfahrerin und war dafür zuständig, das Getreide zum Lager zu fahren. Aber wenn es mal geregnet hat, dann habe ich auch auf der Hofstelle geholfen und die Familie hat noch, ich glaube, so 300, 400 Milchkühe gehalten. Und ich fand es ganz spannend zu beobachten, weil der Sohnemann, der war damals irgendwie 40, der hat eine neue Stallanlage gebaut und man sah noch die alte Hofstelle von den Eltern. Das heißt, ein Betrieb mit zwei unterschiedlichen Stellen, nämlich einmal der bestehende Bestand, also die Stelle, die es schon vorher von den Eltern gab und diese neue Anlage. Und in den kleinen Stellen auf dem Hof standen die Jungtiere und die standen auf meterhohen Mist, Stroh, es hat gerochen, es war moderig, es war komplett dunkel, es waren ja so kleinere Ställe, aber da standen halt nur 20 bis 40 Tiere. Das wäre jetzt ja in deiner Wahrnehmung die Haltung, die gleich heißt bessere Haltung.
Ja.
Und dann hatte er ja neu gebaut einen Liegeboxenlaufstall. Das ist ein freitragender Stall gewesen mit allen Wänden offen. Das heißt, es war top durchlüftet. Es gab einen Liegebereich, der eingestreut war. Da konnten die Tiere sich ablegen. Dann gab es diesen Spaltenboden, wo die Kacke direkt wegfällt und der Roboter das nochmal so nachwischt. Das heißt, die Klauen waren auch komplett sauber und gesund. Also man darf sich nicht vorstellen, nur weil etwas groß ist, ist es direkt schlecht. Sondern ja, der Hof ist immer
mal,
nur so.
Ja, genau, dann erklär mir mal, was denn den Unterschied ausmacht. Also das war für mich zum Beispiel immer so eine Messgröße, dass ein großer Hof kann nicht bio sein. Also konventionelle Landwirtschaft bedeutet, also es wird massenhaft Kühe dahingestellt, es wird massenhaft Gerste angebaut. Und jetzt lerne ich, Bio kann das genauso massenhaft. Da kommen bei mir natürlich so ganz viele Fragen. Warum machen da nicht alle Bio? Oder wenn du mir sagst, die konventionelle Landwirtschaft ist eigentlich für Tiere manchmal genauso gut. Warum machen dann nicht alle konventionell? Warum gibt es immer noch diese Trennung? Was sind die Unterschiede denn
ja,
eigentlich?
Ja, jetzt kommen wir zu den Unterschieden.
Jetzt kommen wir zu den Unterschieden.
Du hast mich soweit.
Ja.
Ja, genau. Also wenn man in Deutschland ein biologischer Betrieb ist oder ein ökologischer Betrieb ist, dann ist erstmal diese Bezeichnung zertifiziert beziehungsweise geschützt. Also ich darf mich jetzt nicht so nennen, ich bin ein Biohof, obwohl ich den ganzen Auflagen gar nicht entspreche.
Ah.
So, und wenn man das in Deutschland macht, dann gibt es einen Mindeststandard und das ist der EU-Standard. Das heißt, jedes Lebensmittel, was du bio kaufst, braucht mindestens dieses EU-Label. Und wenn du jetzt sagst, du bist ein Landwirt nach EU-Standard, was ja sozusagen der Mindeststandard ist, also darunter geht's nicht, dann gibt es folgende Unterschiede. Und zwar unterscheidet man, jetzt zum Beispiel, wenn man auf den Ackerbau schaut, dann unterscheidet sich der biologische Landwirt zu dem konventionellen Landwirt oder Landwirtin darin, dass chemische, synthetische Pflanzenschutzmittel verwendet werden im konventionellen Bereich.
Und im Biobereich dürfen Sie das
Im
nicht?
Im Biobereich nicht.
Überhaupt nicht. Wer kontrolliert denn sowas? Also ich meine ganz ehrlich, wenn ich dann so ein Bauer bin, ich habe jetzt 63 Hektar, das ist ja richtig groß, kommt da alle halbe Jahre einer vorbei und steckt irgendwie so einen Messstab in den Boden und sagt, naja, also hier finde ich doch so ein paar Sachen, die Sie da versprüht haben. Das geht so nicht. Oder wie wird das kontrolliert?
Ganz genau, da gibt es Kontrollbehörden, die staatlich auch geprüft werden und vor allem kommen die auch ins Büro und sehen genau, wie viel Dünger wurde zum Beispiel bestellt, wie viel wurde ausgebracht, auf welches Feld, in welcher Menge, zu welchem Zeitpunkt und wie oft. Und es werden, weil du jetzt gerade mit dem Stängel da ankamst, es werden tatsächlich Bodenproben genommen. Das heißt, es darf auch nur so viel gedüngt werden, jetzt sind wir beim Dünger, was auch bei den Bodenwerten rausgekommen ist, was du darfst. Also es ist eine Bedarfsermittlung, die vorweg stattfindet.
Wow, also das führt jetzt vielleicht ein bisschen weg vom
auch
Thema.
Auch in dem konventionellen, ne? Also wir vermixen gerade schon wieder hin und her.
Ja, ich wollte gerade sagen, also das bedeutet ja auch für dich als konventionelle Landwirtin, du musst einen unglaublich bürokratischen Aufwand betreiben, weil du musst ja, wenn ich es richtig verstanden habe, alles dokumentieren, was du auf deine Felder ausbringst. Das heißt, du kannst nicht sagen, so wie früher, Mensch, ich habe das Gefühl, in diesem Jahr haben wir ein bisschen zu wenig Stickstoff im Boden. Da hauen wir jetzt mal was drauf. Und dann fährt man mit dem Sack raus und dann verteilt man das und gut ist. Das muss man alles aufschreiben und nachweisen, weil bei einer möglichen Prüfung muss man das dann auch belegen
kann. Ganz genau. Du kannst dir vorstellen, wie meine Mama im Büro rumwühlt, wenn diese Kontrollen sind, um erstmal alle Akten zusammenzuholen und das alles ganz genau zu belegen, was auf dem Hof passiert ist. Weil du kannst dir vorstellen, wenn jemand draußen auf dem Hof im Trecker sitzt und irgendwo eine Pflanzenschutzbestellung oder einen Dünger annimmt, bis dann dieser Lieferschein auch im Büro landet, das dauert so einen kleinen Moment. Das heißt, meine Mami läuft endlich immer den ganzen Tag den Mitarbeitern oder Mitarbeiterinnen hinterher, um die Zettel einzusammeln, um das alles, was draußen passiert, auf dem Papier auch zu haben.
Das heißt, Landwirtschaft ist auch zu einem großen Teil Büroarbeit.
Sehr, sehr großer Teil. Ja, genau. Frag mal meinen Vater, der rennt immer schreiend aus dem Haus.
Oh Mann, also guck mal, das habe ich auch nicht gewusst, dass sowas tatsächlich stattfindet. Okay, also das ist der Unterschied. Man darf nichts Künstliches, nichts Chemisches auf die Felder ausbringen, wenn man dieses EU-Siegel hat.
Synthetisch-chemisch klingt, finde ich, immer so schlimm direkt. Aber was wird da ausgebracht? Das werden Mineralien ausgebracht, die Pflanze zum Wachsen braucht, die sie zum Beispiel den Boden aufnimmt. Und das ist, wie du gerade eben schon leise geflüstert hast, ganz unsicher, Stickstoff, Phosphor oder Kalium, um jetzt mal so Beispiele zu nennen. Und dann klingt das schon mal ganz anders. Und das machen wir konventionellen Landwirte und die Biolandwirte, die bringen natürlichen Dünger raus und das ist zum Beispiel Mist, Güller, Trockenkot,
Wo im Gülle. Prinzip derselbe Kram drin ist.
Genau, nur eben nicht in der intensiven Version. Ja, ja genau. Okay. Schwerer messbar auch, ne? Also die haben dann eben nicht, wie wir, die klaren Angaben, das und das bringen wir raus, sondern es kann jetzt irgendwie ein Misthaufen sein, der besonders hohe Werte hat oder niedrige Werte hat. Es kommt natürlich immer auf die Tiere auch drauf an.
Ah, okay, ja, das ist ja ein interessanter Punkt.
Es ist viel schwieriger einzuschätzen alles.
Weil das heißt also, kann man konventionelle Landwirtschaft vereinfacht gesagt viel, viel besser kontrollieren hinsichtlich Bodenbelastung, hinsichtlich Einträge von Substanzen als Biolandwirtschaft?
Ja, ich würde es so ausdrücken, die konventionellen Landwirte können noch besser planen, welche Menge sie wirklich ausbringen. Und bei den ökologischen Landwirten ist das so, dass es eine Schätzung ist. Aber wir als konventionelle Landwirte können trotzdem auch Gülle nehmen oder Mist nehmen oder Trockenkot nehmen. Das schließt sich nicht aus. Mhm. Das wollte ich an dieser Stelle auch mal sagen. Also es vermixt sich wirklich. Also du findest jetzt nicht nur konventionelle Landwirte, die nur synthetischen Dünger nehmen, sondern du würdest auch welche finden, so wie wir auch zu Hause, die sich Trockenkot bestellen von Hühnerbetrieben und das annehmen.
Mhm. Also machen konventionelle Landwirtschaft und Biolandwirtschaft eigentlich das Gleiche, nur anders.
Genau. Wie ich anfangs schon meinte, beide wollen hochwertige Lebensmittel produzieren. Mhm. Das auf unterschiedliche Art und Weise in manchen Fällen. Du findest jetzt nicht, wie ich gerade eben schon meinte, diesen einen konventionellen, der nur das so macht, wie er es machen muss, sondern er hat ja trotzdem die Möglichkeit, andere Wege zu gehen und trotzdem nicht bio zu sein.
Also wenn du mir jetzt sagst, dass im Prinzip das, was in dem Pferdedung ist oder in dem Hühnermist, der auf die Bioflächen kommt, wenn das im Grunde das Gleiche ist, wie das, was du aus einem Sack rausstreust, warum denken dann immer alle, ja, das, die Hühnerkacke ist besser für den Boden?
Mhm. Ja, weil es eine Entfremdung ist, ne? Man das, diesen Prozess eben nicht mitbekommen hat und dann einfach ängstlicher wird. Und wie oft hat man noch Berührungspunkte mit Landwirten oder Landwirtinnen? Kann ich dich einmal fragen, du lebst ja in einer Stadt. Wie oft sprichst du, abgesehen von mir, mit einer Landwirtin?
Nie.
Oh, wow.
Nie. Aber also da kannst du mal sehen, wie dumm ich manchmal auch bin. Oder vielleicht wir, dass ich dich solche Sachen fragen muss. Also ich frage das ja wirklich, weil ich es nicht weiß und weil es mich interessiert. Weil ich denke immer, ja, das, was die Biohöfe machen, das ist auf jeden Fall viel, viel besser. Und das, was die konventionellen Landwirte machen, na, das ist nicht so gut, weil das riecht immer nach Kunst, nach künstlich und so wie das früher war. So muss es doch wieder sein können. So, dass der Bauer darüber fährt mit dem Pflug und hinten das wird der Mist verteilt und da freuen sich die Regenwürmer und die Tiere und alles ist fein.
Ja.
Und wenn da jemand künstliche Sachen verteilt, dann ist das nicht so gut. Aber ich lerne jetzt gerade, im Grunde ist es dasselbe, nur ein bisschen anders.
Aber genau, wir sind jetzt aber auch immer sehr stark hin und her geswitcht zwischen Düngen und Pflanzenschutz. Und zum Beispiel beim Pflanzenschutz, um das jetzt auch nochmal...
Pestizide.
Ja, Pestizide, du sagst das nicht, Pestizide.
Die bösen Pestizide.
Genau.
Die unsere Bienen kaputt machen und die fürs Insektensterben sorgen. Und die ganzen Blumen am Feld dran, die gibt es nicht mehr.
Jetzt grillst du mich hier richtig.
Ja, wegen der bösen Pestizide. Sind die dann wirklich so böse?
Ich wollte einmal kurz das Bild malen, also was die Biolandwirte machen, um diesen Vorgang nicht zu haben auf dem Feld. Und zwar haben sie eine mechanische, einen mechanischen Arbeitsgang. Das heißt, sie haben zum Beispiel ein landwirtschaftliches Gerät hinten dran, das nennt sich Striegel. Und wie hört sich für dich ein Striegel an, wenn du dir diesen Begriff zergehen lässt?
Naja, wenn man ein Pferd striegelt, so mit so einem Kamm, und man striegelt da so rüber und dann ist das Fell schön gepflegt und liegt schön und ist nicht mehr so ungepflegt.
Ja, genau, weil warum bringen wir Pflanzenschutzmittel aus? Wir möchten die Pflanze schützen, unsere Kulturpflanze. Und der Biolandwirt...
Ja, aber ehrlicherweise gehört zur zweiten Seite der Medaille, wir schützen die Pflanzen vor anderen Tieren. Und die sterben dann.
Nicht nur das. Hast du schon mal versucht, eine Zimmerpflanze am Leben zu halten?
Also, Wunderpunkt. Ja. Ganz Wunderpunkt. Also, meine Schwestern haben mir früher mal grüne Pflanzen geschenkt. Mhm. Die sind sofort gestorben, weil ich habe alles andere als einen grünen Daumen. Ich habe einen knallrot-braunen Daumen.
Weil es hilft
Daumen.
Nämlich nicht nur Wasser und Luft.
Und auch mein Basilikum auf dem Balkon. Es geht mir alles ein. Und du willst mir sagen, das liegt an Tierchen?
Nee, es kann an unterschiedlichen Sachen liegen, womit eine Kulturpflanze zu kämpfen hat, sage ich jetzt mal.
Ja.
Und zwar kann sie zum Beispiel von einem Pilz befallen sein. Dann könnten wir ein Fungizid spritzen. Oder es gibt ein Fressinsekt, was die Pflanze anfrisst im frühen, jungen Stadium. Das heißt, sie kann sich gar nicht erst zu einer gesunden, großen Pflanze entwickeln. Oder es kann eine andere Pflanze neben der Pflanze, die wir haben wollen, wachsen. Man sagt eigentlich Unkraut, neuerdings Beikraut. Und dieses Beikraut würde ja um die gleichen Bedürfnisse kämpfen wie unsere Kulturpflanze. Stellen wir uns jetzt mal einen Weizenhalm davor und daneben kommt jetzt irgendwie eine Distel. Die Distel wird stärker sein und irgendwann unser Lebensmittel verdrängen. Das heißt, man hat jetzt die Möglichkeit, einmal mit der Pflanzenschutzmaschine drüber zu fahren oder mit einem Striegel. Und wenn du mit einem Striegel fährst, musst du dir vorstellen, wer lebt denn auf diesem Feld noch? Es ist ja auch ein Lebensraum. Also ein kleines Rehkitz kann da liegen, es kann ein kleiner Hase da liegen.
Das heißt, das
eine
ist das,
kleine
was
Maus kann da auch leben.
Nur um das klarzustellen, das ist das, was die Ökolandwirte machen,
das
statt
ist jetzt,
Pestizide zu versprühen, benutzen die so einen Striegel, um es mechanisch...
Genau, um die sozusagen die Wurzel von der Distel aus der Erde zu ziehen und so wegzukratzen.
Ja.
Es ist ja sozusagen ein, wenn man es sich jetzt bildlich vorstellen möchte, so ein Kratzgerät, was über das Feld gezogen wird. Und dann hast du am Ende natürlich das, was du haben wolltest, nämlich die Beikräuter sind weg, aber du hast auch Lebensraum gestört. Und da muss man natürlich abwägen, was ist jetzt schlimmer, so eine kleine Dusche fürs Rehkitz, wo es sich einmal einduckt, oder wenn es Rührei ist, sage ich jetzt mal ganz frech.
Ja.
Trotzdem können Landwirte auf beides zurückgreifen. Also auch ein konventioneller Landwirt kann sagen, ich würde jetzt an dieser Stelle, würde ich jetzt mal striegeln.
Okay, also es ist immer ein Abwägen.
Ja,
und? Es ist wie in der Medizin, jedes Medikament, was gut funktioniert, hat auch eine Nebenwirkung. Man muss sich überlegen, ist die Wirkung, die Nebenwirkung wert? Also darum geht es.
Genau.
Bei der ökologischen Landwirtschaft genauso, die mechanisch arbeitet, wie bei der konventionellen Landwirtschaft, die chemisch arbeitet.
Genau, weil der Striegel funktioniert ja nur, wenn du eine Arbeitskraft dafür einsetzt und einen Trecker davor laufen hast. Das heißt, du hast auch CO2-Ausstoß. Das haben wir natürlich mit dem Pflanzenschutzmittel auch. Wie oft fährt man aber mit dem Striegel und wie oft fährt man mit dem Pflanzenschutzmittel? Also man kann es so schnell nicht sagen, wie du siehst. Welche Variante jetzt besser ist, das muss jeder für sich entscheiden. Und deswegen finde ich gut, dass das die Landwirte entscheiden können, nach welcher Landwirtschaftsform sie arbeiten möchten und dass man sich auch gegenseitig was abschauen kann aus den jeweiligen Bereichen.
Okay, aber es gibt ja noch viele andere Aspekte in der ökologischen Landwirtschaft und in der konventionellen Landwirtschaft.
Ich bin auch noch gar nicht weitergekommen übrigens bei den Unterschieden zwischen Bio und
Wir sind immer noch bei den Unterschieden.
Ja, eigentlich ja, wir sind ja noch gar nicht weit gekommen.
Ja, erzähl mal, was gibt es denn noch?
Also zum Beispiel, was ich auch denke, was du nicht weißt, ist, dass in der biologischen Landwirtschaft auch nur biologisches Futter verwertet werden darf an die Tiere. Also wenn ich jetzt meine Tio Bio halte, zu einem gewissen Standard, zu gewissen Quadratmetern pro Tier, auch ein Unterschied zu konventionell, habe ich auch als Auflage, dass ich die Tiere mit Bio-Futter fütter.
Wie wird das auch kontrolliert, dass die Futtermittel absolut biologisch rein sind?
Ja, auch dafür, die Landwirtschaft lebt von ihren Kontrollen. Also es gibt auch da wieder Kontrollen, die staatlich auch nochmal, diese Kontrollen werden auch nochmal vom Staat geprüft und auch die werden zu den Bio-Landwirten nach Hause gehen und vor allem ins Büro gehen und schauen, was wurde hier gekauft, was habt ihr euren Tieren verfüttert.
Ja,
genau.
Wo wir schon bei den Tieren sind, ich finde, darauf müssen wir auch mal eingehen.
Ja.
Denn das ist ja auch ein wesentlicher Punkt, wenn wir einkaufen gehen. Es geht ja auch viel um Fleischkauf, es geht viel um Eier und also was. Wir wollen ja, dass es den Tieren gut geht. Das ist ja so unser Standpunkt als Verbraucher. Ich will ja, dass die Tiere ein tolles Leben haben, dass sie sich austoben können, ganz artgerecht durch die Welt hoppeln. Aber am Ende will ich trotzdem, dass sie tot sind und dass sie vorher Milch geben und irgendwann auf dem Grill landen. Komisch, ne? Also das wollen wir, das soll alles irgendwie zusammenpassen, ne?
Ja, es ist ein Nutztier. Das muss einem bewusst sein.
Und ich glaube, das Bewusstsein verändert sich so ein bisschen dahingehend. Also mein Ansatz ist immer, ja, ich bin einverstanden, dass man Tiere tötet, damit ich sie esse, weil ich es einfach lecker finde. Punkt.
Du isst also Fleisch?
Ich esse Fleisch.
Ah ja.
Ich esse Fleisch. Ich finde das Fleisch lecker und ehrlich gesagt, ich finde es auch völlig okay, dass man Tiere züchtet, dass man Tiere hält.
So hast du bis jetzt aber noch nicht geredet. Das höre ich jetzt zum ersten Mal.
Ja?
Ja, genau.
Nee, da bin
also,
ich relativ
weil, das
klar.
Ist nämlich die Krux, dass das so viele Menschen sich selber gar nicht eingestehen, dass sie wirklich noch Fleisch essen. Und wenn sie mal sagen, sie essen weniger Fleisch, ist es dann aber doch vielleicht noch hier und da mal die Currywurst nachts betrunken. Also am Ende isst jeder Deutsche circa 52 Kilogramm Fleisch.
Pro Jahr.
Pro Jahr, pro Kopf. Also an Schlachtmenge. Und das ist ja schon Wahnsinn.
Das ist eine Menge. Ich finde es auch ein bisschen zu viel, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich unterhalte mich auch mit meiner Mutter ganz oft darüber. Und die sagt, früher gab es natürlich nicht so viel Fleisch. Aber das Tier wurde auch wirklich 100% verwendet, verwertet. So, da wurde nichts weggeschmissen. Also es wurde halt alles verwendet, um die Familie zu ernähren. Mhm. Und das finde ich den richtigen Ansatz. Wenn man ein Tier hält und wenn man ein Tier irgendwann tötet, dann finde ich, ist es selbstverständlich, dass man es auf die ethisch mögliche Weise tut. Und das fängt damit an, dass man alles davon nutzt, dass es nicht weggeschmissen wird. Dass ein Tier nicht einfach zum Müll wird. So, ich finde, dass ein Tier ein Recht darauf hat, einigermaßen tiergerecht leben zu dürfen.
Was ist denn für dich tiergerecht?
Das ist eine gute Frage. Wenn die Schweine da irgendwie Platz haben, sich ein bisschen rumsuhlen dürfen und die Kühe Platz haben und die Hühner rumlaufen dürfen und Federn haben, also dann finde ich das okay. Mhm. Das ist für mich fein. Ist das schon biologische Landwirtschaft oder sagst du, das können konventionelle landwirtschaftliche Betriebe auch? Kuhlage.
Bei dir geht es viel um Tierhaltung und ich bin ja nun mal ein reiner Ackerbauer, Bäuerin. Das heißt, wir müssten mal uns gemeinsam jemanden von der Tierhaltung einladen. Ich habe aber gerade neulich erst mit einem Schweinelandwirt gesprochen, der Weideschweine hält, auch hier in Niedersachsen. Und da haben die Tiere zum Beispiel das 200-fache an Platz als in anderen Stellen, weil sie eben eine Weide haben. Trotzdem darf er dieses Fleisch nicht als Bio verkaufen, aus dem Grund, was ich dir auch vorhin schon erzählt habe, dass er kein Bio-Futter den füttert. Und dadurch ist es nicht mehr Bio. Also es gibt ganz, ganz unterschiedliche Modelle und ich finde, es gibt auch schon richtig, richtig tolle Haltungswege. Es gibt diese Orte, wo sich das Schwein wälzen darf und es gibt den Ort, wo die Hühner alle noch ihre Federn haben. Sieht man ja auch neuerdings überall auch schon Großanlagen, wenn man an der Autobahn vorbeifährt. Auch wenn das für dich unromantisch ist, aber den Tieren geht es da gut.
Wo wir gerade noch bei Hühnern sind, ich muss noch mal ganz kurz bei Tieren bleiben, aber du musst mir mal einen Verbrauchertipp geben, ne?
Ja.
Immer wenn ich im Supermarkt bin, sag mir, welche Eier ich kaufen soll. Weil es gibt die Bio-Eier und ich denke mir, so Bio ist gut, kaufe ich. Dann gibt es die Eier, die sind von Freilandhühnern. Und dann denke ich mir so, okay, also das sind die Hühner, die Bio leben. Aber eigentlich möchte ich auch, dass die frei rumlaufen. Sind die Freilandeier vielleicht doch besser? Und dann denke ich, kaufe ich lieber die Freiland. Und dann komme ich zu dem Regal, wo die Eier verkauft werden, wo die männlichen Hühnerküken nicht geschreddert werden und dann bin ich vollkommen verloren, weil ich dann denke, Mist, welche soll ich denn jetzt kaufen? Erklär mir das mal ganz kurz. Kannst du das?
Genau, da geht es ja immer darum, so was möchtest du bewerten? Also möchtest du das Ei kaufen, weil du denkst, dass irgendeine Version gesünder für dich ist, weil da Nährstoffe drin sind, die für dich als Menschen wichtig sind? Oder schaust du da rein aufs Tier und aufs Tierwohl? Und da muss man ja sagen, wie ich gerade auch eben schon gesagt habe, die Tierhaltung unterscheidet sich mal wieder unter anderem in der Fütterung. Ein konventionelles Freiland hier, hat einen Auslauf, einen grünen Auslauf und kann natürlich scharren, picken, Sandbaden, alles, was es sich wünscht, bekommt aber noch zusätzlich Futter aus nicht biologischem Anbau. Das hat zum Beispiel ein Bio-Freilandhuhn, hat dann noch Biofutter. Das ist immer diese Krux. So. Und natürlich unterscheidet sich auch, hatten wir auch am Anfang schon einmal gehört, die Platzmenge bei einem konventionellen zu einem Bio-Freilandhuhn. Und jetzt muss man sich natürlich, muss man das alles für sich abwägen. Ich finde, alle Produkte, die du in Deutschland in den Regalen kaufen kannst, haben einen guten Standard. Da sind wir ja auch Vorreiter und wir haben ja den deutschen Weg, dadurch, dass es noch unterschiedliche eigene Ökoverbände gibt. Die habe ich heute noch gar nicht angesprochen, wie Demeter oder Bioland oder und. Ich weiß gar nicht, ob ich hier Werbung machen darf. Aber es gibt ja Bioverbände, die noch eigene Standards dazu haben und dann kann man auch nochmal nach denen gucken. Mhm. Und ich finde, es ist eigentlich die Aufgabe eines Verbrauchers, sich auch mal damit auseinanderzusetzen, denn nur das, was gekauft wird, kann sich auch auf dem Markt entwickeln. Also das ist eine ganz, ganz wichtige Aussage, sonst kann der Landwirt noch was, noch die großartigsten Dinge probieren. Es wird am Ende teurer für den Landwirt und dieses teurere Produkt muss dann auch bevorzugt werden zu den immer günstigeren, die es parallel dazu geben wird.
Also klarer Auftrag an uns Verbraucher auch, dass wir uns mal ein bisschen schlau machen und nicht einfach alles immer nur kaufen und essen.
Find ja, ich also gut. Ich finde diese Aussage, die höre ich manchmal, ja, es gibt so viele Biosiegel. Es gibt auch über 100 Biosiegel, das stimmt schon, aber man schafft es ja auch bei anderen Dingen abzuwägen.
Eine Frage habe ich noch, ganz zum Schluss. Wenn, das habe ich ja gelernt, also Ökobetriebe können genauso groß sein wie konventionelle Betriebe. Das heißt, Sie können.
Lass uns mal nicht an dem Wort genauso groß, aber auf jeden Fall nicht diese romantische Größe, die du dir vorstellst mit 30 Hühnerchen.
Und wenn ich so aus der Ökonomie gelernt habe, dass sich der Preis oft über die Stückzahl ergibt, so, dann frage ich mich, warum die Bioprodukte oft teurer sind als die konventionellen Produkte. Erklär mir das mal. Ist das Marketing?
Also der Preis, das ist ja total der mega große Kreislauf. Also wo fängt man da an? Meiner Meinung nach entscheidet der Verbraucher in dem Moment, wo er in den Supermarkt geht, für welches Produkt er sozusagen seine Stimme abgeben möchte. Ja, mhm. Also wenn ich jetzt immer wieder 3 Kilo Fleisch für 2 Euro kaufe, dann ist das ein Produkt, was, ich sag jetzt mal irgendwelche Supermarktketten auch immer wieder versucht möglich zu machen, dass es genau diese Niedrigpreise sind. Wenn aber das Fleisch liegen gelassen wird, weil man denkt, damit habe ich kein gutes Gefühl, ich kann nicht so wenig Geld für 3 Kilogramm, ich habe jetzt einfach mal eine random Größe genommen, ausgeben, dann würde der Discounter auch nicht nach diesen Landwirten, die diese Tierwohls mit diesen niedrigen Preisen haben, nochmal nachfragen. Also wo fängt man da an, den Preis zu regulieren? Also es ist einfach eine Marktfrage.
Das heißt, wenn mehr Leute mehr Bio kaufen würden, auch das teure, dann würde es
immer. Du bist ja jetzt immer schon wieder bei Bio. Also wie gesagt, ich finde, es ist beides kaufenswert. Es ist beides ein Top-Standard. Man muss selbst wissen, für was man gerne mehr Geld ausgeben möchte. Und ich sage immer nur, Landwirte können sich nicht weiterentwickeln, wenn es am Ende nicht gekauft wird. Und ich habe eine Freundin, mit der ich zusammen studiert habe, die hat jetzt zum Beispiel auch einen Biohof und hat Kichererbsen angebaut, Quinoa angebaut und Couscous, all das, was sie gerne selber isst, weil das ihr Anspruch als Landwirtin ist. Ich möchte das anbauen, was ich auch selber gerne esse. Und dann ist ihr jetzt bei der Krise aufgefallen, ja Mist, da wo Leute gerne sparen oder wo es besonders auffällt, wenn man spart, ist halt beim Lebensmitteleinkaufen. Und dann werden meine Produkte einfach nicht gekauft, vor allem wenn es so Produkte sind, die nicht täglich gebraucht werden, wie Brot, Brötchen, Kartoffeln. Die hat das super schwer gehabt und jetzt muss sie sich halt überlegen, kann sie noch so weitere Jahre ausprobieren oder macht sie wieder das, was gut gekauft wird und auch in Krisenzeiten gekauft wird. Mhm. Ne, weil man wünscht sich ja immer so, die Landwirtschaft soll irgendwie so vielfältig sein, es wäre doch so cool, wieso können wir hier nicht Hafer für unsere Haferdrinks anbauen oder, aber es braucht auch erstmal den Markt und es muss dann auch günstiger sein als das, was wir sowieso jetzt schon haben.
Ich sehe dir an, du möchtest noch so viel mehr sagen. Und ja, ich habe auch noch so viele mehr Fragen, aber wir können das, glaube ich, gar nicht in aller Ausführlichkeit beantworten, beziehungsweise beackern, um
mal im Bild zu bleiben. Ja, du hast mich auch richtig geroastet. Du hast andauernd in einem Thema noch drei neue Themen reingebracht. Jetzt stehen die hier so leer im Raum.
Du, ich muss mich ein bisschen für diesen gemeinen 63-Jahre-Gag von Anfang revanchieren.
Wir haben hier noch eine Rubrik zum Ende.
Ja, richtig.
Du wolltest jetzt schon abmoderieren, ne?
Ja, ich habe ein bisschen Schiss vor der Rubrik, weil immer wenn du Rubrik sagst, habe ich das Gefühl, es wird wieder ein Witz auf meine Kosten gemacht.
Nein, das ist kein Witz. Pass
auf. Ich habe ein dickes Fell, so wie Schweinehaut.
Woher kommen Wassermelonen?
Wassermelonen? Mhm.
Aus welchem Land? Normalerweise. Wow. Wir importieren die ja.
Oh. Ja, ich würde mal sagen, irgendwo was aus dem Mittelmeerraum, da wo es warm ist. Wo es jetzt nicht mehr so viel Wasser gibt, weil die ganzen Wassermelonen das ganze Wasser wegsaufen. Keine Ahnung, aber ja, da wo es warm ist. Also ich habe noch nie hier irgendwo jemanden Wassermelonen anbauen sehen.
Ja.
Willst du mir jetzt sagen, dass wir hier an Wassermelonen anbauen?
Es gibt im Norden Deutschlands gibt es eine Familie, die jetzt Wassermelonen angebaut hat.
Und ach Quatsch.
Auch richtig auf 3 Hektar und es läuft auch richtig gut. Das ist eigentlich so die Kohlgegend und sie haben jetzt einfach mal was Neues ausprobiert, weil die irgendwie eine Tochter haben, die super gerne Wassermelonen isst. Und dann haben sie sich gedacht, hey komm, wir probieren es mal aus.
Genau. Ist das der Klimawandel?
Nee, ich glaube, das ist einfach experimentieren und feststellen, dass es geht.
Okay.
Aber du hast recht, dadurch, dass sich das Klima hier und da verändert, verändert sich natürlich auch hier die Möglichkeiten für Landwirte.
Das ist dann schon wieder Thema eines anderen Podcasts oder einer Podcast-Folge. Aber das ist spannend, das wusste ich auch nicht.
Mhm. So, also habe ich dir sozusagen ein kleines Achwas bekommen von dir.
Ja. Norddeutsche Wassermelonen. Wieder was gelernt.
Mhm.
In unserer ersten Folge.
Ja.
Wie fällt dein Fazit aus?
Wow. Ja, also erst einmal, wie schnell die 40 Minuten umgehen, ne? Und wie viele Fragen du auch hattest. Ich war ja echt überrascht. Aus dir ist es ja nur so gebrodelt und in 40 Minuten kann man ja gar nicht alles beantworten. Also ich hoffe und freue mich auch auf die nächsten Folgen, um immer mehr beantworten zu können.
Ja, und ich kann dir versprechen, es werden nicht weniger Fragen.
Ist aber auch schön. Also freut mich ja, wenn da so viel Interesse besteht.
Mir hat's auch gefallen. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ich danke dir, Maja.
Ich danke dir und falls ihr noch mal Fragen habt, Nachfragen habt, noch was ergänzen wollt, dann könnt ihr uns einfach eine Mail schreiben an 63hektar@ndr.de.
Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann hört doch mal in die vielen anderen tollen Podcasts rein, die es in der ARD Audiothek gibt. Zum Beispiel den Podcast Die Ernährungsdocs. Empfehle ich euch sehr, lege ich euch sehr ans Herz. Viel Spaß damit. Und diesen Podcast gibt es in 2 Wochen wieder. Natürlich 63 Hektar in der ARD Audiothek. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
63 Hektar. Von Wochenmarkt bis Scheunentor.
Der Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen.
Mit Andreas Kuhlage
und Maja Muckwitz.